Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen.
Es ist beschlossen, Pauline. Ich werde Erfolg haben. Geld, Anerkennung, eine große Schauspielerin sein.
Ich gestehe.
Und was gesteht sie?
Mein Verbrechen.
Mein fabelhaftes Verbrechen, so heißt die neue Krimikomödie von François Ozon. Mit der verlegt der französische Regisseur die Debatte über Geschlechterverhältnisse in der Filmindustrie in die 1930er Jahre mit Anspielungen auf die Gegenwart, versteht sich. Ein Gespräch mit François Ozon gibt es gleich. Und wir schauen auch auf die Amour-Fou zwischen zwei österreichischen Künstlerseelen, Alma Mahler und Oskar Kokoschka. Es gibt einen neuen Film, Alma und Oskar. Und wir schauen auch auf den Drehbuchstreik in den USA und fragen, wie es eigentlich in der deutschen Drehbuchszene aussieht. François Ozon gehört wohl derzeit zu den produktivsten Filmemachern Frankreichs. Im letzten Jahr hat sein Fassbinder-Film Peter von Kant die Berlinale eröffnet und jetzt kommt ein neuer Film bei uns in die Kinos, Mein fabelhaftes Verbrechen, der französische Titel Mon Crime. Nach 8 Frauen und das Schmuckstück kehrt Ozon nun wieder zur Komödie zurück. Der Film spielt in den 1930er Jahren. Die erfolglose Schauspielerin Madeleine wird beschuldigt, einen berühmten Produzenten ermordet zu haben. Sie war kurz zuvor bei ihm und er ist sexuell übergriffig geworden.
Exklusiv! Die letzten Enthüllungen im Mord an dem weltberühmten Produzenten Montferrand.
Madeleines Freundin Pauline, arbeitslose Anwältin, vertritt sie vor Gericht. Madeleine bekennt sich schuldig, obwohl sie das Verbrechen nicht begangen hat und plädiert auf Notwehr. Sie wird freigesprochen und zum Star. Ich habe François Ozon in Berlin getroffen und mich mit ihm unterhalten.
Der Film basiert ja auf dem Theaterstück Mon Crime von Georges Bär und Louis Verneuil aus dem Jahr 1934. Warum fanden Sie, dass dieses Stück perfekt ist, um ja recht aktuelle Themen zu verhandeln, wie Machtverhältnisse zwischen Männern und Frauen?
J'ai découvert un peu cette pièce par hasard pendant le confinement, à un moment où on se demandait, est-ce qu'on allait pouvoir refaire des films.
Also ich bin auf dieses Theaterstück gestoßen zu Covid-Zeiten und das waren ja düstere Zeiten und die haben sich eigentlich auch nicht sonderlich aufgehellt und deswegen hatte ich wirklich Lust, mal wieder etwas Leichteres zu machen. Und ich bin ja immer der Meinung, dass man aktuelle Themen ganz gut in einer Komödie verhandeln kann, die zu einer anderen Zeit spielt, gerade wenn es um so komplexe, auch so komplizierte Verhältnisse geht. Und hier geht es um zwei Frauen, die in den 30er Jahren in einer Epoche leben, die sehr patriarchalisch ist, die sehr frauenfeindlich ist und wo sie versuchen, dieser Gesellschaft irgendetwas entgegenzusetzen. Und das wiederum hat natürlich auch aktuelle Bezüge, weil wir ja in der Gesellschaft, gerade wenn es um Frauenrechte geht, natürlich heutzutage auch schon ein bisschen weitergekommen sind.
Es geht um zwei Frauen, genau, die in einer patriarchalischen Gesellschaft leben. Eine Frau im Speziellen ist ja nun auch Schauspielerin im Filmbusiness. Warum fanden Sie, war es auch hier hilfreich, dass es in der Vergangenheit spielt und nicht in der Gegenwart?
En fait, la pièce n'était pas du tout une actrice. Dans la pièce originale, ça se passait pas dans le milieu du théâtre, ça se passait dans les affaires et c'était une jeune écrivain, journaliste.
Also im Theaterstück war es keine Schauspielerin, das spielte mehr oder weniger im Wirtschaftsmilieu, da war es eine angehende Journalistin, Schriftstellerin, aber ich wollte einen Film über etwas machen, was ich kenne und im Milieu des Theaters, des Films kenne ich mich aus. Ich weiß, wer Produzenten sind, ich weiß, wer Schauspielerinnen sind, wer Schauspieler sind, wie die Machtverhältnisse da liegen, das ist schon ein Thema, in dem ich Bescheid weiß. Und ich wollte in erster Linie Fragen stellen. Und das Filmbusiness ist ein sehr hierarchisches Business mit einer sehr männlichen Dominanz. Und dann wollte ich auch hinterfragen, was ist eine Schauspielerin? Was ist ein Schauspieler? Was bedeutet es zu spielen? Und was bedeutet es dann eben auch zu lügen? Und interessanterweise ist Madeleine, die eigentlich eine schlechte Schauspielerin, nur dann wirklich gut im Prozess, wie sie anfängt zu lügen. Und da habe ich mir dann auch die Frage gestellt, was ist es mit der Lüge? Kann die Lüge auch einer Sache dienlich sein? Also kann man auch für einen guten Zweck lügen, aber all diese Themen wiederum wollte ich auf eine sehr leichte Art und Weise in einer Komödie verhandeln.
Et tout ça dans une forme légère et de comédie.
Ja, genau, die Frage von Lüge und Wahrheit ist ganz interessant im Film. Es gibt ja auch wieder einen toten Mann, wie schon bei 8 Frauen. Bei Mon Crime nun nicht 8 Frauen im Zentrum des Verdachts, sondern eine Frau, eben diese besagte Schauspielerin Madeleine, die aber offensichtlich den Mord ja nicht begangen hat, merkt aber, dass sie vor Gericht Gehör findet. Ist das Gericht in den 1930er Jahren für eine Frau die passendere Bühne?
Ah oui, bien sûr. Elle devient une grande actrice au procès.
Ja, sie wird genau in dem Moment zu einer großen Schauspielerin, wie sie auf dieser Gerichtsbühne steht. Und ich wollte unbedingt auch die Justiz und das Theater in einen gewissen Einklang setzen, weil wir ja in beiden eine Rolle spielen. Im Französischen sagt man immer, das Leben ist ein Theater. Also das ist auch so eine französische Tradition, auch im Kino. Das fängt bei Jean Renoir an, das geht bei François Truffaut und bei Sacha Guitry weiter. Und die Frage ist, wenn man sich so belügt, ist das nicht eigentlich das, was das wahre Leben und miteinander ausmacht.
Ja, und steckt in der Lüge nicht auch dann trotzdem eine Wahrheit? Sie sagt ja an einer Stelle im Prozess, ist es nicht möglich, 1935 ein Leben als Frau mit einer eigenen Karriere in vollkommener Freiheit und Gleichberechtigung zu führen? Also wie viel Wahrheit ist dann trotzdem auch im Schauspiel möglich?
Oui, le mensonge, il est pas sur les revendications. Le mensonge, il est sur les faits.
Sie lügt nur, wenn es um die Fakten geht, aber sie lügt ja nicht, wenn es darum geht, was ihr angetan worden ist. Also das war mir auch ganz wichtig. Sie klagt sich selber an, eines Mordes, den sie nicht begangen hat, um damit etwas zu erreichen. Sie verteidigt damit eine Sache. Aber ich habe ja auch Gelobt sei Gott gemacht. Da geht es darum, um vergewaltigte Kinder im Kirchenmilieu. Und deswegen wollte ich auf keinen Fall, dass es irgendwie einen Zwiespalt gibt, ob diese Vergewaltigung stattgefunden hat. Die hat stattgefunden. Sie konnte sich befreien, wo sie lügt. Ist nicht, dass man einen Versuch gab, sie zu vergewaltigen. Sie lügt nur, indem sie behauptet, sie hätte einen Mord begangen.
Dieser Film steht ja jetzt auch im Verhältnis zu Acht Frauen und das Schmuckstück. Sie haben gesagt, das ist eine Trilogie. Was bringt Sie denn immer wieder zu diesem Thema Frauen und ihr Verhältnis zu Männern beziehungsweise dann auch der Emanzipationsgeschichte von Frauen?
Ich weiß nicht. C'est une obsession. C'est vrai que je sais pas pourquoi et d'ailleurs toutes mes comédies c'est toujours avec des personnages féminins.
Ja, ich bin irgendwie besessen von dem Thema und mir fällt auf, dass alle meine Komödien fast immer mit weiblichen Hauptfiguren agieren. Ich habe zwar auch schon Dramen mit Schauspielerinnen gemacht, aber irgendwie komme ich doch immer wieder zur Komödie zurück. Vielleicht liegt das eben auch daran, dass die Mehrheit der französischen Komödien nur um Männer geht und ich habe mehr Lust, etwas zu Frauen zu machen. Aber wenn ich mir jetzt diese drei Filme, die Sie erwähnt haben, anschaue, Acht Frauen, Mein fabelhaftes Verbrechen und Das Schmuckstück, dann spielen die ja zu unterschiedlichen Epochen. Also Acht Frauen, da geht es sozusagen um das Ende des Patriarchats. Das spielt in den 50er Jahren und der Mann bringt sich am Anfang um. In Das Schmuckstück, eine Frau übernimmt die Macht in ihrer Familie, aber auch in der Gesellschaft. Und jetzt hier in den 30er Jahren, in Mein fabelhaftes Verbrechen, gibt es um den Triumph der Schwesternschaft, also weibliche Solidarität. Und das wiederum steht ja im Einklang mit sehr vielen feministischen Bewegungen der aktuellen Zeit.
De solidarité entre femmes que portent les mouvements féministes actuels.
Genau, die Schwesternschaft herrscht zwischen Pauline und Madeleine. Sie ist arbeitslose Anwältin. Von Anfang an ist klar, also die Solidarität zwischen den beiden Frauen ist unumstößlich. Wenn man sich andere Filme anschaut, dann sind Frauen häufig Rivalinnen. Warum war Ihnen das so wichtig, dass hier kein Blatt zwischen die beiden kommt?
Parce que je pense que c'est un cliché du patriarcat.
Nun, das ist vielleicht ein Klischee oder das ist ein Klischee des Patriarchats. Weil wenn Frauen sich untereinander bekämpfen, dann passt es den Männern ganz gut in Kram. Dann können sie einfach ihre eigenen Geschäfte machen. Die Frauen bekriegen sich ja gerade. Aber wie gesagt, die Gesellschaft ist heutzutage weiter. Und das hat auch natürlich sehr viel mit MeToo zu tun. Und das finde ich auch sehr gut.
Par le mouvement MeToo, et je pense que c'est quelque chose de positif.
Weil Sie vorhin gesagt haben, manchmal haben Sie auch Dramen gemacht. Sie interessieren die Komödien, aber Sie interessieren ja sehr viele unterschiedliche Genres. Krimi, Musical, Film Noir, Thriller, Kostümfilm. Warum eigentlich? Mögen Sie die Abwechslung und die Vielfalt oder ergibt sich das Genre jeweils aufgrund des Inhaltes?
En général, c'est souvent le sujet. C'est souvent le sujet qui me guide et j'essaye de trouver la forme.
Meistens ist es so, dass das Thema zuerst da ist und dann frage ich mich, in welche Form möchte ich dieses Thema bringen und das determiniert letztendlich dann auch das Genre. Und hier war es aber wirklich so, dass ich wirklich Lust hatte, mal wieder eine Komödie zu drehen. Ich hatte ein paar sehr dramatische Filme gemacht, sehr ernste Filme gemacht und eine Komödie zu drehen bedeutet für mich ja auch nicht, dass innerhalb der Komödie auch durchaus dramatische Elemente stattfinden können. Und ich bin einfach von ganz verschiedenen Einflüssen getrieben, deswegen kann ich das nur sehr schwer verallgemeinern. Warum das so ist, aber es gibt halt verschiedene Sachen, die mich interessieren.
Wir viennent de plein de choses différentes.
Hier ist es ja auch wirklich die Spannung aus den 30er Jahren und den aktuellen Themen, auch im Film selber, also was das Bühnenbild angeht, die Kostüme, das Design, ist der Film ja sehr in den 30er Jahren verhaftet. Es gibt Art Deco, es gibt Kleider aus der Zeit, aber gleichzeitig ist er auch sehr modern. Wie haben Sie das erarbeitet?
Souvent, quand j'ai fait des comédies, que soit Huit Femmes ou Potiche, les années 50 et 70, j'ai...
Also in meinen Komödien Acht Frauen, das Schmuckstück, die in den 50er und in den 70er Jahren gespielt haben, da war es mir ja nicht wichtig, eine realitätstreue Wiederherstellung dieser Zeit zu machen, sondern das war ja eher stilisiert. Und da haben mich auch Hollywood-Filme der 50er Jahre beeinflusst, wenn Ludwig XIV. Mit einem texanischen Akzent redet beispielsweise. Und wenn man aber jetzt einen Film wie Franz nimmt, da war mir die historische Darstellung schon sehr wichtig. Und da habe ich versucht, so nah wie möglich an die Realität zu kommen. Aber bei einer Komödie nehme ich mir einfach mehr Freiheiten und dann nehme ich mir das, was ich aus dieser Epoche mag und das verwende ich. Und bei anderen nehme ich das, was mir noch zu einfällt und was ich auch sehr gerne mache.
Sie sprachen gerade von den verschiedenen Einflüssen. Man merkt ja auch in all Ihren Filmen Ihre Liebe zum Film. Hier ist es jetzt zum Beispiel auch die Screwball-Comedy oder Gerichtsfilme, weil Sie sagten, Sie nehmen sich, was Ihnen gefällt. Wie groß ist aber auch Ihr Anspruch als Filmemacher, sich durch Bezüge quasi in der Filmgeschichte zu verorten?
Je suis un cinéaste cinéphile.
Ich bin ein Regisseur, der das Kino liebt, das schon. Ich bin auch Kinozuschauer. Ich sehe einfach auch sehr viele Filme und das hat natürlich auch einen Einfluss. Es gibt Filme, die kommen einfach immer wieder als Inspiration. Manchmal sind das Filme, die dagegen etwas sind, manchmal sind das Filme, die für etwas stehen. Aber ich kann meine Kinokultur, die ich habe, da kann ich nicht Tabula Rasa machen.
Vielen Dank, merci.
Dankeschön.
Der französische Regisseur François Ozon über seine neue Krimi-Komödie Mein fabelhaftes Verbrechen. Der französische Titel ist Mon Crime. Ab kommender Woche können Sie den Film bei uns im Kino sehen. Seit Anfang Mai streiken die Drehbuchautoren und Autorinnen in Hollywood und die Folgen sind schon jetzt gravierend. Fernsehshows fallen aus und Großprojekte wie Avatar sind verschoben oder manche Sachen sind auch auf Eis gelegt, wie die geplante US-Serienadaption von Fritz Langs Stummfilmklassiker Metropolis. In Deutschland haben sich DrehbuchautorInnen mit ihren amerikanischen Kollegen solidarisiert. Hier gibt es zwar keine vergleichbar mächtige Autorengewerkschaft wie in Hollywood, aber auch die deutschen Autoren und Autorinnen wollen ihre Interessen künftig stärker durchsetzen. Christian Bern.
Drehbuchautorinnen der Writers Guild demonstrieren in Los Angeles. Die Gewerkschaft hat um die 11.500 Mitglieder, genug, um Wirkung zu entfalten. Der Streik macht auch Eindruck auf deutsche Drehbuchautoren.
Der Streik hat schon große Relevanz, weil wir Drehbuchautoren auf der ganzen Welt tatsächlich mittlerweile sehr, sehr vernetzt sind.
Die Drehbuchautoren in den USA sind für die deutschen Kolleginnen Vorbilder, so Christian Lex, Drehbuchautor, Schauspieler und Vorstand des Deutschen Drehbuchverbandes.
Grundsätzlich ist es schon so, dass die Drehbuchautoren in Amerika mehr Macht haben. Das hängt vor allem damit zusammen, dass sie genau das tun können, was jetzt passiert, nämlich streiken. Deutsche Drehbuchautoren in der Regel haben Werkverträge, sind wie kleine Unternehmer und in Amerika sind sehr, sehr viele angestellt. Und um überhaupt Drehbücher schreiben zu dürfen, muss man auch in der Writers Guild sein. Und deswegen können die Kollegen in Amerika streiken und wir können das nicht.
Aber auch in Deutschland ist die Bereitschaft gestiegen, für die eigenen Interessen zu kämpfen. Dieses Jahr wurde aus dem Zusammenschluss mehrerer Verbände der Deutsche Drehbuchverband. Damit haben dessen rund 600 Mitglieder jetzt
die größte Drehbuchautorenvereinigung, die es je gab in Deutschland. Und das macht sehr Spaß, weil wir so eine Power haben wie nie.
Tatsächlich hat das Drehbuchfach durch den Streamingmarkt und den Bedarf an Autorinnen auch in Deutschland wieder größere Bedeutung gewonnen. Aber verbessert hat sich die Situation für die Autoren trotz jahrelanger guter Auftragslage nicht unbedingt. Die Honorare sind nicht automatisch gestiegen, mitunter eher geschrumpft, weil der Kosten- und Konkurrenzdruck bei den Streamern gewachsen ist. Früher bekamen die Autorinnen Vergütungen für Wiederholungen von Filmen oder Serien.
Das gibt's nicht mehr. Man kriegt jetzt einen zwar etwas höheren Honorarsatz am Anfang, aber dafür dauert es sehr, sehr lange, wenn überhaupt, bis man wieder Geld bekommt.
In den letzten Jahrzehnten waren die sogenannten Buyout-Verträge üblich, mit denen sich Sender und Streamer die Rechte an den Drehbüchern sicherten, um Wiederholungen nicht vergüten zu müssen. Das ändere sich gerade, sagt Lex, auch weil diese Regelungen nicht mit dem strengen deutschen Urheberrecht vereinbar sind. Bei den Fernsehsendern gäbe es außerdem das Problem, dass es durch die Einrichtung der Mediatheken viel weniger Wiederholungen gibt als früher. Aber vor allem kämpfe man, so Lex, gegen die mangelnde Wertschätzung fürs Drehbuchfach.
Es ist schon ein sehr deutsches Problem. Wenn man sich das Skandinavier ansieht oder die Franzosen, die Spanier auch, eigentlich ist es überall besser, was die Wertschätzung der Autoren angeht, als bei uns. In Amerika sowieso, da sind die Autoren große Stars, oft auch produzentisch tätig.
Das erinnert ja an die 30er und 40er Jahre, wo es sogenannte kreative Produzenten gegeben hat, die den Studiostil durchgesetzt haben.
Diese mächtige Rolle spielen bei Serien in den USA nun die Drehbuchautoren, so der Filmwissenschaftler an der Universität Wien, Klaus Tieber. Davon ist man in Deutschland noch weit entfernt, aber auch hier wandelt sich das Standing der Autoren, was mit den gewachsenen Ansprüchen an ihre Arbeit in den Serienproduktionen zu tun hat.
Das beginnt ja sich zu ändern mit internationalen Co-Produktionen, mit aufwendigen Serien. Und für die brauche ich dann natürlich schon Drehbuchautoren. Sonst kann ich kein Babylon Berlin oder sonstige Prestigeproduktionen machen.
Dieser Wandel hat mit den amerikanischen Produktionsbedingungen zu tun, die auch hier mit den Streamern Einzug gehalten haben.
Hollywood hat halt eine längere Tradition der Arbeitsteilung, während in Europa der Regisseur ein größeres Ansehen und ein größeres Gewicht hatte und gerade dann in den 60er, 70er Jahren auch mit Autorenfilmen auch das Bewusstsein für das, was ein Drehbuch ist, verloren ging.
Besonders in Deutschland. Die Regisseure des neuen deutschen Films übernahmen das Prinzip des Autorenfilms von der Nouvelle Vague, aber verstanden es, anders als die französischen Filmemacher, als individuelle Einzelleistung des Regisseurs. Dabei spielte das Drehbuch im deutschen Film einmal eine bedeutende Rolle.
Der Film als Kunstform, wie der aufgekommen ist, und insbesondere die längeren Spielfilme dann in den 20er Jahren, wurde das Format des Drehbuchs auch als neue literarische Textsorte gesehen. Und es haben sich auch viele Schriftsteller darin dann auch versucht. Und es wurden in den 20er Jahren dann auch Drehbücher publiziert. Das ist ja etwas, das es heutzutage so gut wie gar nicht mehr gibt.
Drehbuchautoren wie Karl Mayer schrieben Drehbücher für Welterfolge wie Das Kabinett des Dr. Caligari. Andere wie Billy Wilder wurden später in Hollywood zu Regiestars. Diese Drehbuchtradition, so Tieber, endete 1933 mit der Vertreibung der besten Autoren. Aber jetzt rückt die Bedeutung des Drehbuchs für den Film auch hierzulande wieder in den Fokus.
Dass sich das nicht unmittelbar auswirkt in Ansehen von Drehbuchautoren und bessere Ausbildung, bessere Bezahlung, bessere Arbeitsbedingungen, das ist schon klar. Es ist eine Entwicklung.
Der Boom der teuren Streamer-Großproduktionen ist zwar inzwischen vorbei, jetzt hat Sky Deutschland angekündigt, keine Eigenproduktionen hierzulande mehr herzustellen. Aber so unsichtbar wie in den letzten Jahrzehnten werden die deutschen Drehbuchautorinnen in Zukunft wohl nicht mehr sein.
Christian Berndt über die deutschen Drehbuchautoren und Autorinnen. Sie haben sich mit dem US-Streik der Drehbuchautorinnen solidarisiert, auch wenn bislang hierzulande kein Streik in Aussicht steht. Ein neuer Film lässt uns eintauchen ins Wien des frühen 20. Jahrhunderts, und zwar in das der Kunstszene. Alma und Oscar heißt der Film, unter der Regie von Dieter Berner. Und er erzählt von der leidenschaftlichen Affäre zwischen Alma Mahler, kurz nach dem Tod von ihrem Mann Gustav Mahler, und dem expressionistischen Künstler Oskar Kokoschka. Es ist eine Amour fou. Die beiden lieben sich, inspirieren sich gegenseitig und sie streiten sich.
Wer ist diese Frau? War sie hier? In unserem Atelier, wenn die weg war. Ich will nicht, dass du fremde Frauen hier
sie
hast.
Sie ist keine fremde Frau, sie ist die Freundin von meinem besten Freund.
Es ist mir egal, wer sie ist, die ist Stier.
Valentin Postelmeier und Emily Cox spielen das Paar. Emily Cox ist viel in deutschen und österreichischen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen und 7 Jahre lang hat sie mit Breeder eine der Hauptrollen in der britischen Historienserie The Last Kingdom gespielt. Und ich freue mich jetzt, mit ihr über die Rolle als Alma Mahler zu sprechen. Guten Tag, Emily Cox.
Hallo, guten Tag.
Ja, Sie sind in Österreich aufgewachsen. Was haben Sie vor dem Film mit den Namen Gustav und Alma Mahler verbunden?
Also ich kannte beide Namen natürlich. Gustav Mahler, da kannte ich auch die Musik, die kennt man ja. Also meine Eltern sind ja auch beide Pianisten. Das heißt, ich habe unfreiwillig auch meine ganze Kindheit über immer klassische Musik gehört, sehr, sehr viel. Und Alma Mahler war mir ein Begriff, also das ist so ein Name, den kennt man in Wien. Aber ich habe ehrlich gesagt gar kein konkretes Bild richtig gehabt. Ich wusste nur, die hatte irgendwie viel mit Männern und viel mehr wusste ich über sie nicht. Und umso dankbarer bin ich, dass ich jetzt über diese Figur, also darüber, dass ich sie spielen durfte, mich so mit ihr beschäftigen konnte, weil sie einfach viel, viel mehr war als das, weil sie eigentlich eine sehr, sehr starke Frau war, die sich genommen hat, was sie wollte. Und was ich zum Beispiel nicht wusste, ist, dass sie unglaublich schöne Musik geschrieben hat. Also ich habe mir alle ihre Lieder angehört und die sind vor allem, wenn man sie öfter hört, richtig, richtig gut und schön. Das heißt, sie ist auch sehr unterschätzt eigentlich als Komponistin.
Also Gustav Mahler ist 1911 gestorben. Der Film beginnt zeitlich gesehen kurz vor seinem Tod. Mahler ist in New York. Eimer sitzt dann im Film im Saal, liest die Partitur mit. Und wie Sie sagen, sie hat ja auch selber komponiert. Sie war also weit mehr als die Muse von Gustav Mahler. Wie würden Sie das Verhältnis der beiden beschreiben?
Schwierig. Also heutzutage würde sie vielleicht im Beziehungsstatus auf Social Media schreiben, it's complicated. Also sie hat sich eigentlich komplett zurückgenommen für ihn. Also sie hat auf ihre Musik komplett verzichtet. Sie war seine Unterstützung, hat sich darum gekümmert, dass er weit vorankommt und dass seine Kunst gut aufblüht quasi. Hat dabei aber eigentlich sich selbst total verloren und gegen Ende war aus meiner Sicht eigentlich sehr wenig Liebe da von ihr. Er war ja auch viel älter als sie. Und ich glaube, dass sie sich durch ihn schon ziemlich eingesperrt gefühlt hat.
Die Musik, obwohl der Film sich ja dann auf die Beziehung zwischen Alma Mahler und Oskar Kokoschka konzentriert, aber die Musik spielt auch eine Rolle im Film. An einer Stelle dirigieren sie, man sieht sie beim Komponieren. Wie Sie schon sagten, Sie sind selber die Tochter von zwei Pianisten, spielen Klavier und singen. Wie sehr hat es bei der Rolle geholfen und inwiefern?
Ja, also das hat natürlich total geholfen, weil so diese Musikwelt, also der klassischen Musik ist irgendwie so sehr eigen mit so eigenen Regeln. Und für mich ist zum Beispiel so, als kleines Kind dachte ich immer, dass alle Menschen, wenn sie erwachsen sind, Klavier spielen können. Also ich dachte, das ist sowas wie den Führerschein haben oder so. Also genau, es hat insofern geholfen, dass ich einfach natürlich, ich habe meine Eltern mein Leben lang gesehen, ich weiß, wie das aussieht, wenn die irgendwie Klavier spielen. Und ich weiß auch, was für eine Bedeutung Musik hat für professionelle Pianisten oder Musiker. Also da hat das schon fast was, nicht Religiöses, aber einfach einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Also sehr viel wird über Musik ausgedrückt. Und das kenne ich von mir zu Hause einfach total gut und das konnte ich total gut nachempfinden. Und dann war es natürlich toll, weil ich über einen Freund von meiner Mutter, der war dann Dirigent, der hat mir das eben gezeigt mit dem Dirigieren. Dann meine Mutter hat mir gezeigt, die habe ich, weil ich wollte unbedingt einmal so spielen, dass man wirklich glaubt, dass ich eine Pianistin bin. Und ich kenne das eben von meiner Mutter, weil in jedem Film, den wir zusammen schauen, wo eine Pianistin vorkommt oder ein Pianist, sagt sie, ah, das ist doch nicht echt, das sieht man doch und so. Und ich wollte einfach total gerne, dass es eben echt aussieht und habe alle Stücke, die man sieht im Film, man sieht jetzt weniger, als wir wirklich gedreht haben, aber habe ich wirklich selber gelernt. Also Claude Debussy habe ich gelernt, was wirklich eigentlich zu schwierig ist für mich. Aber das hat mir meine Mutter beigebracht und sie hat das dann tatsächlich für den Film aufgenommen. Also die haben sie dann ins Studio gebeten. Das heißt, man hört sie und man sieht mich die Tasten drücken und ich drücke aber die richtigen Tasten, worauf ich sehr stolz bin.
Und was hat Ihre Mutter zu Ihrem Spiel gesagt, als sie sie gesehen hat? War es okay?
Ja, ja, aber da muss man dazu sagen, meine Mutter und auch mein Vater, die finden eigentlich immer alles gut, was ich mache. Deswegen ist das nicht, vielleicht nicht so unbedingt der Maßstab. Aber was mich tatsächlich sehr gefreut hat, war, dass nach dem Dirigieren, da war ja dann ein echtes Orchester da. Und da kamen dann danach einige Leute her und meinten, dass es echt ausgesehen hat. Und darauf war ich sehr stolz. Ich meine, es kann auch sein, dass die einfach ins Gespräch kommen wollten und einfach nett sein wollten. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut.
Im Film geht es dann aber ja zu großen Teilen um die Zeit von Alma Mahler nach Gustav Mahler und um ihre Affäre mit Oskar Kokoschka. Aber zur gleichen Zeit hat sie auch noch eine Affäre mit Walter Gropius und mit Bruno Walter. An einer Stelle sagt sie, Oskar Kokoschka ist einer der vielen Männer, die mich heiraten wollen. Also alle Männer sind in sie verliebt. Was hatte sie eigentlich, dass sie alle Männer um ihren Finger gewickelt hat?
Also ich glaube, einerseits hat sie sich immer eine gewisse Form von Selbstständigkeit behalten und Unabhängigkeit. Also sie hat sich nie komplett hergegeben und sie hat sich absolut nie abhängig gemacht von einem Mann. Was, glaube ich, erstmal zu ihrer Anziehung beigetragen hat. Sie hat nie irgendjemanden gebraucht und ich glaube, sie hat auch nie jemanden wirklich komplett reingelassen. Und ich glaube, das hat die Männer verrückt gemacht, dass sie nie ganz erobern konnten quasi. Das ist eine Sache. Dann mochte sie Sex extrem gerne und ist dazu auch gestanden. Also ist ja heutzutage sogar etwas ungewöhnlich, so wirklich dazu zu stehen, leider. Aber damals war es einfach richtig ungewöhnlich und sie hat sich einfach genommen, was sie wollte. Was, glaube ich, auch eine hohe Anziehung hatte auf die Männer. Und dann war sie natürlich künstlerisch wahnsinnig begabt. und hatte auch ein sehr gutes Gespür dafür, aus welchen Künstlern dann später mal was wird und aus welchen nicht. Und sie hat sich mit großer Treffsicherheit die ausgesucht, aus denen dann wirklich sehr viel geworden ist. Und hat die da auch sehr unterstützt in ihrer Kunst. Also sie hat ja auch Maler total unterstützt im Musikschreiben, Komponieren.
Was das Verhältnis von Alma Mahler und Oskar Kokoschka angeht, auch die sind jetzt nicht richtig romantisch verschmolzen und gleichzeitig ist es doch eine wilde Beziehung. Haben Sie verstanden, was die beiden so aneinander bindet?
Also ich glaube, das ist eine Form von wirklich toxischer Liebe, würde man vielleicht heutzutage sagen. Also da war eine unglaublich große Leidenschaft und eine unglaublich große körperliche Anziehung. Aber es war vor allem später dann, aber eigentlich von Anfang an, wahnsinnig toxisch. Er war wahnsinnig eifersüchtig auf sie. Sie hat das noch mehr gereizt und sie hat noch mehr Distanz reingebracht und sich noch mehr auf andere Männer eingelassen. Also es gibt ja am Schluss des Films auch diesen einen Satz, ob es Hass ist, diese Liebe. Ich finde, der Satz trifft es wirklich ganz gut und ist leider, glaube ich, tatsächlich auch in vielen Liebesbeziehungen anwendbar, was ich total schade finde, wo es dann irgendwann so kippt, wenn sich Leute eigentlich total lieben, aber es dann irgendwann in so etwas kippt, wo man sich fragt, ist das jetzt noch Liebe oder ist das eigentlich Hass?
Was hat das eigentlich für ihr Spielen bedeutet? Auf der einen Seite Alma Mahlers Bedürfnis, ein eigenes Leben zu haben, unabhängig zu sein und dann ja aber doch sich zu verhaken in diesen Beziehungen mit diesen Männern und irgendwie dieses Spiel auch mitzuspielen. Also dieses ja doch kühle und dann aber auch wilde, leidenschaftliche.
Also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht, diese Seite von mir zu entdecken. Also ich versuche ja eigentlich bei allen Rollen die Rolle in mir zu finden. Ich glaube daran, dass wir alle Menschen eigentlich alles in uns tragen, aber im normalen Leben einfach nur gewisse Seiten von uns rauslassen quasi. Und mir hat das total Spaß gemacht, diese Seiten in mir zu entdecken. Und genau, und beim Vorbereiten habe ich mich einfach damit beschäftigt. Ich habe versucht rauszufinden, was so ihr Ziel sein könnte im Leben, dann in den einzelnen Szenen, was ihre Ziele sein könnten. Und dann während den Szenen habe ich irgendwie versucht, diese Ziele wirklich zu erreichen und möglichst mir nichts vorzunehmen. Also nicht irgendwie eine Form von Emotionen zu spielen und mir das davor zu überlegen, sondern wirklich zu schauen, was passiert mir in dem Moment.
Was hat denn eigentlich diese Amour-Fou für das Verhältnis zur Kunst jeweils bedeutet von Alma und aber auch von Oskar Kokoschka?
Sehr viel, denke ich. Also sie hat ihn ja unglaublich inspiriert. Er hat ja auch gesagt, er kann gar nicht malen, wenn sie nicht bei ihm ist. Und hat das quasi immer als Grund aufgeführt, dass sie jetzt nicht in irgendwelche anderen Städte reisen darf und ihre eigenen Sachen machen kann. Was sie wahnsinnig gemacht hat und sie es natürlich trotzdem gemacht und dann umso mehr mit anderen Männern geschlafen in diesen anderen Städten. Also er war zutiefst inspiriert von ihr und hat sie wirklich gebraucht, also wie die Luft zum Atmen, um seine Kunst zu machen.
Es gibt auch passend zu der Affäre mehrere Sexszenen im Film. Dafür wurde die Wiener Choreografin Doris Uhlich angeheuert. Wie hat sie denn mit Ihnen und mit Valentin Postelmeier, der Oskar Kokoschka spielt, gearbeitet?
Ja, das war total toll, weil die Doris ist wirklich großartig. Die ist Tänzerin eigentlich und Choreografin eben und macht so ganz viel so Kunstinstallationen, wo Leute nackt sind. Also die hat manchmal so mit so hunderten Leuten Installationen gemacht in Wien, wo wirklich alle nackt waren. Und sie selbst ist auch oft nackt bei den Sachen, die sie macht. Genau, diese Kunstsachen, die man halt mit nacktem Körper besser ausdrücken kann als angezogen. Und wir haben uns diesen Sexszenen eigentlich genähert wie einem Tanz. Also sie hatte da am Anfang, wir haben es auch geprobt und da hat sie auch Musik mitgebracht und so. Und es hat sich gar nicht so angefühlt, als würden wir gerade eine Sexszene drehen, sondern eher, als würden wir gerade eine Tanzszene drehen, die zufällig aussieht wie Sex. Also sie hat dann immer wieder so reingerufen, so Flash to Flash. Und dann meinte sie so, wir sollen uns so anhören, wie sich unsere Körper anhören, wenn wir so aneinander knallen. Oder sie hat zum Beispiel gesagt, dass wir die Haut des anderen berühren sollen und schauen sollen, wie fühlt sie sich an? Ist die ganz weich oder ist die eher sehr hart? Oder an welchen Stellen fühlt sie? Ist sie kalt? Ist sie warm? Und dadurch hatte das was sehr Sinnliches, ohne irgendwie unnötig pornografisch oder so zu sein. Also die Szenen sehen nach Sex aus, das ist gut. Aber also beim Drehen war das überhaupt nicht unangenehm oder so.
Die Schauspielerin Emily Cox über ihre Rolle als Alma Mahler in dem neuen Film Alma und Oskar. Der kommt am Donnerstag in unsere Kinos. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Heute wäre der 150. Geburtstag von Alice Guy gewesen. Und wir wollen gratulieren, denn die Französin hat Kinogeschichte geschrieben und kam darin trotzdem lange Zeit gar nicht vor. Alice Guy war die erste Filmregisseurin der Welt, die erste Produzentin und Drehbuchautorin. Sie war an über 700 Filmen beteiligt. Jetzt würdigt eine Graphic Novel das Schaffen dieser Filmpionierin. Der Titel ist Alice Guy, die erste Filmregisseurin der Welt. Gezeichnet hat den Comic Cartel Millet, geschrieben hat ihn José Louis Bouquet und gelesen hat ihn Anke Lewicke. Anke, ich habe eben von Comic gesprochen, aber ist das im klassischen Sinne mit seinen fast 400 Seiten Comic oder dann eben doch diese Graphic Novel?
Ja, es ist alles, würde ich sagen. Es ist ein besonderer Rundumschlag. Also erstmal wird die bewegte Lebensgeschichte einer Frau erzählt, deren Biografie ja eng verbunden ist mit der Entstehungsgeschichte der siebten Kunst. Und deshalb ist es natürlich auch ein Filmbuch und zwar ein ziemlich lebendiges Filmgeschichtsbuch, weil natürlich Alice Guy viele Leute kennengelernt hat in ihrem Leben. Also die Gebrüder Lumière, Georges Méliès, also die französischen Filmpioniere. Dann ist sie ja an die Staaten, da hat sie Buster Keaton und Charlie Chaplin getroffen. Und was ich so toll finde, im Anhang gibt es zu allen Menschen, die ihr wichtig waren, deren Leben sie gekreuzt hat, eine ausführliche Biografie, auch deren Bedeutung für die Filmgeschichte. Und dann gibt es aber auch noch mal eine Chronologie ihres Lebens und Wirkens, was wirklich dann ganz eng verknüpft ist mit der Entstehungsgeschichte eben des Kinos, mit den technischen Entwicklungen. Also man kann sagen, es ist eine tolle Biografie, es ist ein Filmgeschichtsbuch, es ist auch ein Lexikon und es ist einfach ein super Schmöker, wo man sich so richtig drin vertiefen kann.
Okay, und wie gelingt es dieser Graphic Novel wirklich alles in allem zu sein?
Ja, ich würde sagen, dass sie Alice Guy wirklich als Zeitzeugin erzählen. Und das macht das so spannend, weil wir mit ihr alles eben nochmal erleben. Und es ist einfach eine Frau gewesen, die ihre Zeit auch genutzt hat. Und sie hat schon eine interessante Kindheit und Jugend gehabt. Ihr Vater hatte zwei Buchläden in Chile. Deshalb hat sie da als Kind auch gelebt, noch andere kulturelle Einflüsse mitgenommen. Dann wegen politischer Unruhen musste der Vater zurück nach Frankreich. Da hat er nie wieder Fuß gefasst, ist früh gestorben. Sie war dann auf Klosterschulen und hatte dann aber, was für Frauen ja damals gar nicht so üblich war, dann doch die Chance, ihr eigenes Geld zu verdienen und ist Stenotypistin geworden. Und das hat sie eben bei der Firma Gaumont erlernt. Das ist bis heute einer der größten Filmkonzerne in Frankreich und die hatten eben von Anfang an Interesse an dieser Technik. Und die Faszination dieser Zeit geht dann auf dem Comic über. Also wir sehen die ersten Kameras, Projektoren, wir sind mit Alice Guy dabei, wie sie eben einen Film von Lumière sieht, wie die Arbeiter verlassen, wie sie erstaunt ist, wie sie fasziniert ist von den fantastischen Kinogeschichten von Georges Méliès. Und sie wollte eigentlich immer Schauspielerin werden und hat dann gesagt, ich mache jetzt auch Filme. Sie war dann manchmal auch vor der Kamera zu sehen, aber meistens hinter der Kamera. Sie verstand natürlich unheimlich viel von der Technik. Und dann sehen wir eben ihren ersten Film, der ja auch so gilt als erster Spielfilm, der ist nur eine Minute lang, ist so nachempfunden unserer, ja, die Storchen bringen die Babys, in Frankreich sind es die Kohlköpfe. Aha. Also wir sehen dann wirklich eine Tänzerin und so Kohlköpfe aus Pappmachés und da kommen, holt dann die Fee die Babys raus und das sind echte Babys, muss man sagen. Und das finde ich eben ganz interessant, weil man hier auch sieht, wo Alice Guy sich positioniert hat. Wir hatten damals Lumière, die waren dokumentarisch drauf und Méliès ging ins Fantastische und bei ihr könnte man von wahrhaftiger Fiktion reden. Alles musste bei ihr natürlich sein. Auch später hat sie in den Staaten einen Horrorfilm gemacht, Edgar Allan Poe, und da ließ sie echte Ratten auf dem Schauspieler los, damit die Angst auch echt ist. Natürlich, wie sie immer sagte.
Also das heißt, viel bewegte Bilder auch in dieser Graphic Novel. Was findet denn dieser Graphic Novel für Bilder dafür?
Ja, also es ist schwarz-weiß und jetzt könnte man sagen, schwarz-weiß macht ja auch Sinn, weil die frühe Kinogeschichte auch schwarz-weiß war, aber damals hat man koloriert, Alice Guy hat auch koloriert und schwarz-weiß ist es eben auch, um dem Ganzen so einen dokumentarischen Touch zu geben. Es ist eben auch ein Sachbuch, wo wir einfach unheimlich viel sehen, erleben. Es wird eben auch die Filmgeschichte, die ganzen Erfindungen dokumentiert. Es wird eben erzählt, wie aus dieser Regisseurin eben eine Filmautorin wurde, wie Film überhaupt Kunst wurde. Und wenn sie dann in die Staaten geht, wie aus Film dann eine große Industrie wurde. Also das ist alles einfach so mit da drin. Und es ist alles so sehr einfach, aber präzise gezeichnet. Und ich finde so, die Historie wird so vergegenwärtigt. Also ich habe mich so wie in einem Kostümfilm gefühlt, der aber keine Es-war-einmal-Erzählung ist. Also ich war so immer im Moment dabei.
Alice Guy hat selbst auch geschrieben, häufig gegen ihr Vergessen, auch mit einer Autobiografie. Die wiederum ist erst nach ihrem Tod 1968 veröffentlicht worden. Inwiefern ist denn hier jetzt auch ihr Kampf um Anerkennung Thema?
Ja, ihr Studio in den Staaten ging dann ja irgendwann pleite. Dann haben sie und ihr Mann, die haben ja immer zusammengearbeitet, sich getrennt. Und sie konnte dann nie wieder Fuß fassen, weder in den USA noch in Frankreich. Wir kriegen auch mit, dass ihre frühen Filme alle verschwunden sind, was damals eben auch üblich war. Film war Gebrauchsware, wurde auf dem Jahrmarkt oder sonst wo gefeiert, weggeworfen. Also das ist alles miterzählt. Deshalb finde ich es ja auch so schön, dass dieser Comic jetzt erschienen ist. Es gibt auch einen Dokumentarfilm über sie. Und bei YouTube kann man viele ihrer frühen Filme sehen. Und da ja am Anfang der Sendung hier schon der neue François Ozon-Film vorgestellt wurde, Mein fabelhaftes Verbrechen, und da spielt ja Isabelle Huppert eine Stummfilm-Diva, und sie zählt auf, mit wem sie in den Anfängen des Kinos gedreht hat. Und da wird eben Alice Guy auch erwähnt.
Also ein großes Lese- und Sehvergnügen. Alice Guy, die erste Filmregisseurin der Welt, diese Graphic Novel ist erschienen beim Splitter Verlag. Anke Lewicke hat sie vorgestellt. In München geht heute das Filmfest zu Ende, und neben den vielen aktuellen Filmen aus aller Welt gab es auch eine Retrospektive, nämlich die einer Pionierin des lesbischen Underground-Kinos. Shuli Cheng, geboren in Taiwan, hat mit ihren Filmen für Furore gesorgt. Sie enthalten explizite Sexszenen und verbinden Science-Fiction mit Porno. Viele ihrer älteren Werke sind in München zu sehen, aber sie hatte mit ihrem neuen Film auch dort Premiere. Unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone hat sie getroffen.
Die Hände greifen beherzt in Bowlingkugeln, und in violett verwischten Überblendungen fahren sie nackte Rücken entlang. Sex Bowl, ein Kurzfilm von 1994 aus dem Frühwerk von Shuli Cheng.
So, I was living in New York. I have this queer community.
Ich bewegte mich in dieser Community queerer Leute, vor allem Lesben. Und wir wollten einen Film mit expliziterem Sex machen, obwohl er dann doch ziemlich subtil geworden ist. Es ist ein No-Budget-Film. Es war einfach zum Spaß.
Shuli Cheng war aus Taiwan nach New York gekommen, zum Filmstudium. In Sex Bowl porträtiert sie in 6 Minuten ihren Freundinnenkreis. Dokumentarisch. Gewürzt mit lakonischen Texten über Vorlieben sowie kleine und große Schwächen der einzelnen Charaktere.
Manchmal sagten wir über die lesbische Community, jeder hat schon mal mit jeder gefickt. Wir kreiselten umeinander. Ich glaube, der Film gibt sehr gut die Zeit wieder.
Der Blick auf Shuli Chengs bisheriges filmisches Werk in München zeigt, wie sehr Shuli Cheng mit der Filmästhetik ihrer Zeit spielt. Im Jahr 2000 erscheint ein in Japan gedrehter Langfilm von ihr, der polarisiert. IQ, der Titel ist japanisch.
Wenn du es IQ aussprichst, bedeutet das im Japanischen Orgasmus.
Von der Neonlichtkulisse Tokios fühlte sich Shuli Cheng dazu inspiriert, mit DarstellerInnen aus der japanischen Pornoszene eine inoffizielle Fortsetzung zu Blade Runner zu drehen. Die Requisiten der Anfangsszene kopieren eine Szene aus Ridley Scotts legendärer Sci-Fi-Dystopie.
First I was like always curious, it's like why is in Science-Fiction-Film there's never sex depicted.
Ich habe mich immer gefragt, warum ist in Science-Fiction-Filmen nie Sex dargestellt? Wenn Sie sich Blade Runner 2049 anschauen, den zweiten Teil. Und auch da habe ich gedacht, wow, diese Leute im Science-Fiction-Film haben nie Sex, aber dann kriegen sie ein Baby.
Die Handlung ist bei Shuli Cheng grob gesagt die. Anstelle von Blade Runner Dick Deckard fährt der weibliche Cyborg Reiko durch das nächtliche Tokio und hat Sex. Mal mit Männern, mal mit Frauen, mal mit einem Transmann. Mit einem einoperierten Chip sammelt Reiko die Orgasmen ihrer GeschlechtspartnerInnen, um sie der Datensammlung Sammlung des Unternehmens Genom hinzuzufügen. Auch hinter Shuli Changs Cyberpunk steckt Kapitalismuskritik.
Theoretisch denke ich, wir leben in einer so kontrollierten und überwachten Welt, die durch Firmen manipuliert wird. Aber ich persönlich bin der Meinung, natürlich, wenn wir an die Ursprünge der Gesellschaft denken, könnte uns diese ganze Überwachung leicht depressiv machen. Aber gleichzeitig bedeutet das nicht, dass wir keinen Spaß haben können, wenn wir verstehen, wie wir das System hacken.
Noch radikaler und doch sehr viel menschlicher ist Shuli Changs Science-Fiction-Komödie Fluid Zero, eine Utopie, gedreht 2017 in Berlin. Künstlich gezüchtete Männer stehen an einer Art Melkmaschine und produzieren in Dauermasturbation ein Spermium, das Kokain als Droge ersetzt hat. Ein weiblicher Junkie entdeckt durch lesbischen Sex die Flüssigkeit der weiblichen Ejakulation. Man kann den Film bis hierhin als ein Manifest gegen Verhütung lesen. Doch jäh werden die Szenen unterbrochen durch dokumentarische Aufnahmen von Demos der AIDS-Bewegung, an denen auch Shuli Chang in den 90ern teilnahm.
Natürlich ist das Thema mit einem ambivalenten Gefühl verbunden. Ich frage, können wir diesen freien Fluss von Flüssigkeiten genießen?
Und nun feiert also der nächste Langfilm Uki Premiere. Das Setting eine Wüste aus Elektroschrott, durch die sich einsame Humanoide bewegen. Der Film dreht sich um ein Virus, das sehr an Corona erinnert und konsequenterweise ganz ohne Sex auskommt. Denn Berührungen hat die staatliche Autorität streng verboten. Orgasmen werden in dieser Dystopie durch Hautberührung ausgelöst und werden damit zum Zeichen des Widerstands. Mit dem Thema Viren, sagt Shuli Chang lächelnd, seien nun alle vertraut, nicht nur die ProtagonistInnen in ihren queeren Science-Fiction-Filmen.
Du hattest Covid oder du hast dich impfen lassen. Wir sind alle zu Transmutanten geworden. Es ist wichtig zu sagen, liebe das Virus oder lebe mit dem Virus. Das ist jetzt unser neues Ökosystem.
It's a new way of the ecosystem.
Inhaltlich, so könnte man sagen, ist Shuli Chang im Mainstream angekommen. Ihre Ästhetik dagegen radikalisiert sich weiter, wird noch düsterer. Uki ist keine leichte Kost.
Die Filmemacherin Shuli Chang im Porträt von Tobias Krone. Am Donnerstag kommt mit Die Purpursegel bereits der dritte Film des italienischen Regisseurs Pietro Marcello in die Kinos. Andere seiner Werke kann man derzeit auch bei der Plattform Mubi sehen. Eigentlich kommt Marcello vom Dokumentarfilm, dreht aber immer wieder auch Spielfilme. Und mehr erzählt uns jetzt Jörg Taschmann. Er hat sich nämlich ausführlich mit dem Kino von Pietro Marcello beschäftigt. Jörg, bevor wir auf den neuen Spielfilm Die Purpursegel zu sprechen kommen, was zeichnet denn Pietro Marcello als Filmemacher aus? Hat er sowas wie eine besondere Handschrift?
Also ich finde schon, dass er sie hat und er beweist nach seinem Spielfilm Martin Eden erneut, auch in diesem neuen Film Die Purpursegel, dass er historisch in Anführungszeichen Filme wirklich ganz eigenwillig und auch vor allen Dingen optisch sehr originell und zeitlos erzählen kann. Martin Eden ist ja der große amerikanische Roman von Jack London und die Handlung verlegte Pietro Marcello zum Beispiel nach Neapel und mit Kostüm und Ausstattung suggerierte er dabei gleich mehrere Zeitebenen, den Beginn des 20. Jahrhunderts ebenso wie die 1970er Jahre, und beide Epochen waren durchzogen von Arbeitskämpfen, und in schwarz-weißen Archivbildern zeigte Pietro Marcello dann ein Neapel vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis hin zu Aufnahmen aus dem Neorealismus, eben aus einer Zeit, als das Kino noch schwarz-weiß war. Und in seinem neuen Film, einer französischsprachigen Produktion, da setzt er auch zu Beginn Archivmaterial ein. Es beginnt eben mit Farbaufnahmen aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Man sieht so große Tracks von Leuten, die einfach so über die Lande ziehen, die irgendwie koloriert sind. Ich weiß nicht, ob es original Farbaufnahmen sind oder ob er sie nachträglich koloriert hat. Und dann ist es die Geschichte eines Kriegsheimkehrers, der plötzlich erfährt, dass er eine Tochter hat. Und das spielt in der Picardie im Norden Frankreichs.
Schon der Titel Die Purpursegel klingt ja sehr poetisch. Will denn Pietro Marcello überhaupt sowas wie eine lineare Geschichte erzählen?
Also hier geht es um Raphael, so einen wortkargen Hühn, der nach dem Ersten Weltkrieg in seinem französischen Dorf seine Ehefrau sucht, die aber nicht mehr lebt. Nun ist der Vater von Juliette, einem kleinen Mädchen, und mit einer Mischung aus Realismus und auch so magischem Realismus erzählt dann der italienische Regisseur von diesem Außenseiter mit goldenen Händen, von drei Frauen, die eine wichtige Rolle spielen in diesem Dorf, die als Hexen gelten, die sich gegen die Dorfhierarchie aufleben, und vor allen Dingen dann eben auch von Juliette, die zu einer selbstbewussten jungen Frau wird, auch so ein bisschen eine Einzelgängerin bleibt. Und gespielt wird sie von einer Newcomerin, Juliette Jouan, mit der konnte ich in Paris über den Film sprechen, und sie hat mir zunächst geschildert, wie Pietro Marcello als Filmemacher so arbeitet.
Comme Pietro vient du documentaire, ce qu'il préfère lui, c'est...
Er kommt ja vom Dokumentarfilm und er steht auch hinter der Kamera, kümmert sich genau darum, was im Bild ist, und liebt es auch selber, für die Bildeinstellungen verantwortlich zu sein. Wir entwickeln bei der Arbeit gemeinsam mit ihm die Geschichte, auch unsere Figuren. Wir haben auch nicht geprobt, wir kamen ans Set, entwickelten die Szenen und veränderten sie manchmal auch völlig. Pietro Marcello ging es vor allem um die Emotionen, die dabei entstehen. Er wollte auch immer, dass wir Dialoge und Sprache weglassen, weil er als Italiener nicht immer alles verstand, wenn wir Französisch sprachen und sein Französisch jetzt nicht so super gut war. So erhielten wir Schauspieler von ihm carte blanche.
Das sagt also die Schauspielerin Juliette Jouan. Sieht man dem Film denn diese Arbeitsmethode an, und ist Die Purpursäge auch so collagenhaft und verspielt wie sein vorheriger Film, den du ja schon erwähnt hast, der Spielfilm Martin Eden?
Ich finde ja, und ich finde, er hat es sogar noch ein bisschen weiter getrieben. Hier ist wieder so ein meisterhaft poetischer Film entstanden, der vor allen Dingen, und das mag ich so, das Kino in all seiner Vielfalt auch so zelebriert. Dennoch wirkt das authentisch in der Beschreibung des Dorfalltags, auch dokumentarisch, und diese Katastrophe des Ersten Weltkriegs, die ja gerade in Frankreich so enorm war, dann erzählt er eben auch so ganz nebenbei von Armut und von diesem Wunsch, Raphaels wieder arbeiten zu können. Aber er erzählt auch von den Freuden des Lebens. Und gedreht hat er auf 16 mm, dann unterschiedliche Archivaufnahmen mit eingebaut. Und dadurch lässt sich dieses Werk auch nie einordnen. Und 16 mm hat ja eben auch so eine Körnigkeit, auch so was Historisches heutzutage. Und gedreht haben sie 2,5 Monate, das ist ziemlich lang, eben in der Picardie. Und Juliette Jouan hat mal so ein bisschen geschildert, wie die Stimmung am Set war. Es herrschte wirklich eine besondere Stimmung. Daran denke ich gerne zurück. Pietro lud uns zu sich ein und machte Pasta für alle. Man trank auch mit den Technikern und mit der Crew. Es gab auch sonst nicht so viel zu tun nach den Dreharbeiten in diesem kleinen Dorf in der Picardie. Aber so entstand wirklich eine eingeschworene Truppe, wie eine Familie. Alle Schauspieler, die zusammen auf dem Bauernhof spielten, lernten sich vorab kennen. Das war für unser Spiel später sehr hilfreich, weil wir von Beginn an sehr vertraut miteinander umgingen.
Also Einblicke von Juliette Jouan. Wir haben jetzt vor allem über die Spielfilme von Pietro Marcello gesprochen. Man kann aber auf Mubi immer wieder auch frühere, auch dokumentarische Arbeiten des Filmemachers kennenlernen. Ist er für dich eine neue, eine besondere Stimme im italienischen Kino?
Ich würde sagen ja, weil das ist einfach mal ein neuer Name. Ansonsten kennen wir nur die Altmeister oder vielleicht auch Alice Rohrwacher, eine Regisseurin, die jetzt auch regelmäßig in Cannes war in den letzten Jahren. Und was ich an ihm so mag, ist übrigens Jahrgang 1976, er ist so ein kompletter Regisseur. Er kann eben Dokumentarfilm und Spielfilm und interessiert sich ebenso für eine Realität wie auch für das Kino und Filmgeschichte. Einer der Dokumentarfilme, die ich sehr mochte, war ein Dokumentarfilm über den großen italienischen Sänger Lucio Dalla, Perluccio. Und dann hat er eine Etüde gedreht, zusammen mit Alice Rohrwacher und Francesco Munzi, Futura, die auf Mubi zu sehen ist. Und da geht es um die italienische Jugend, ihre Träume und Verortung. Und auch selbst wenn er dokumentarisch arbeitet, dann verbindet er Filmgeschichte, zeigt zum Beispiel Pasolini mal mittendrin. Und das ist dann noch immer ein sehr sinnliches Kino. Also für mich eine interessante, aber auch eine faszinierende neue Stimme im italienischen Kino.
Das sagt Jörg Taschmann über den italienischen Filmemacher Pietro Marcello. Sein neuer Film, Das Purpursegel, der kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Und viele seiner anderen, vor allem dokumentarischen Arbeiten, die können Sie also auf der Plattform Mubi entdecken. Schon seit einigen Jahren entdeckt Disney ganz neue Welten für sich und das globale Publikum. Polynesien in Vaiana, Südostasien in Raya und der letzte Drache und Kolumbien in Encanto. Nun geht es auf den afrikanischen Kontinent. Am Mittwoch erscheint Kisasimoto Generation Fire beim Streamingdienst Disney Plus. Eine Anthologieserie mit Animationsfilmen aus 6 Ländern Afrikas. Das Ergebnis stellt uns Hendrik Joachim vor.
You are a disgrace to your name, kiddo.
I should be out there making them pay.
Menschen, Aliens und Monster. Sie beherrschen die Welt der 10 Kurzfilme. Da gibt es den Teenager Manso, halb Mensch, halb Alien. Er will in die Fußstapfen seiner Mutter treten und Raumschiffrennfahrer werden. Eine andere Geschichte, Totemprobleme, erzählt von Sheba. Sie möchte zu den Erwachsenen gehören. Aber die entsprechende Zeremonie geht dank ihrer Chaosfamilie ordentlich daneben. So begibt sie sich auf eigene Faust in das Reich ihrer Vorfahren, um sich das wichtige Totem zu beschaffen. Totemprobleme stammt von Tshepo Moche. Die Drehbuchautorin und Regisseurin wohnt im südafrikanischen Kapstadt und erzählt im Interview über die ersten Gespräche mit den Produzenten der Serie.
Die Produzenten haben uns eine wirklich sehr lockere Grundlage vorgegeben und gesagt, wir suchen nach einem zukünftigen Afrika, nach Science Fiction und nach etwas, das hoffnungsvoll und richtungsweisend ist. So in diesem Sinne. Das war so ziemlich die einzige Vorgabe beim Schreiben. Ich erinnere mich sogar daran, dass ich nach meinem ersten Pitch hörte, trau dich was, dream bigger. Das haben sie echt gesagt. Größer und größer. Und ich dachte nur, okay, verstanden.
Okay, noted. Disney ist scheinbar auch bemüht, Animationshelden vom afrikanischen Kontinent auf die Bildschirme zu bringen. Moche war eine von mehr als 70 Kreativen des Kontinents, die Disney eingeladen hat, um Ideen für das Projekt einzureichen. Bislang hatte Moche unter anderem als Autorin für die erste Netflix-Animationsserie aus Afrika gearbeitet, Mama Kay's Team 4. Bei Totemprobleme zeigt sie, wie sehr sie ihre persönliche Wahrnehmung des südafrikanischen Lebens spielerisch einfließen lässt.
In Bezug auf die Welt und die Charaktere habe ich mich bei unseren 11 südafrikanischen Kulturen bedient. Allein in meiner eigenen Familie haben wir 4 ethnische Hintergründe. Daher war es spannend, die Charaktere und auch die Welt darauf aufzubauen. Ich habe einige Anspielungen versteckt. Hoffentlich erkennen das auch die Zuschauenden.
In der Anthologie sind neben Uganda und Simbabwe vor allem Länder vertreten, die eine lange Filmgeschichte bzw. eine große Filmindustrie haben. Ägypten, Kenia, Nigeria und Südafrika. Disney, so zumindest der Eindruck, scheint zu erkennen, wie wichtig es ist, dass Geschichten aus den jeweiligen Ländern direkt von Leuten vor Ort erzählt werden.
Vielfalt, Repräsentation und Inklusion. All das sieht man auf der Leinwand. Ich hoffe zumindest, die Leute sehen das in meinem Film. Auch wenn der Abspann läuft, wird klar, dass wir auch hinter den Kulissen darauf geachtet haben. Und ich denke, das gilt definitiv für alle Filme in der Anthologie.
Let's go. In den Geschichten geht es um den Drang, erwachsen zu werden. Darum, Menschen zu beeindrucken, zu denen man aufschaut. Rivalität zwischen Freundinnen oder Druck, der von Social Media ausgeht. Ein bisschen Coming of Age also. Die Zuschauenden betrachten die Welt oft durch die gleichen naiven Augen wie die jungen Protagonistinnen. Dazu kommt eine kräftige Portion Magie und Sci-Fi. Rinder geben keine Milch, sondern magische Kristalle. Die Hirten ähneln eher Superhelden im Kampf gegen böse Geister. Ein Kind malt der Mutter kein Bild, sondern kreiert durch einen Zaubertrank eine Fantasiewelt, in der die beiden vor dystopischem Terror flüchten können. In bunten Kostümen, schlichten futuristischen Outfits oder Sneakern touren die Charaktere mal in 2D oder 3D über den Bildschirm. Eine Episode gibt einem das Gefühl, ein Videospiel zu spielen und mal ist die Animation Skizzenkunst, mal realistisches Rendering und mal Stop-Motion. Die Welten spielen auch mit Afrofuturismus. Für Disney nicht das erste Mal. Marvels Black Panther hat den Afrofuturismus in den Mainstream gebracht. Natasha Kelly, Soziologin und Kommunikationswissenschaftlerin, erklärt im Interview:
Afrofuturismus ist ein Überbegriff für verschiedene Stilmittel, die eingesetzt werden, um Zukunftsszenarien darzustellen. Es ist aber auch gleichzeitig eine Methodologie, würde ich sagen, um letzten Endes bestehende Machtstrukturen zu überwinden und sich jenseits der gegebenen, vor allem eurozentrischen Imaginationswelt verorten zu können.
Laut Kelly gibt es einen zentralen Unterschied zwischen Black Panther und der Anthologie. Black Panther auf der einen Seite ist in den USA entstanden und erzählt daher aus der Diaspora von der Vision einer vereinten afrikanischen Zukunft.
In dieser neuen Serie gibt es auch afrikanische Perspektiven. Und da würde ich tatsächlich eine Unterscheidung machen, dass es da mehr um African Futures geht, um die Zukunft des Kontinents, wo sehr viele mystische Geschichten in die Zukunft gehoben wird.
Mystik und eine grenzenlose Welt der Science Fiction, erzählt aus afrikanischer Sicht. Kisasi Moto Generation Fire macht Spaß. Und die Anthologie bietet Perspektiven, die in einer eurozentristischen Medienwelt zu oft auf der Strecke bleiben.
Hendrik Joachim über die Anthologieserie Kisasimoto Generation Fire. Sie erscheint am Mittwoch beim Streamingdienst Disney+. Das war's mit Vollbild. Sie finden uns überall, wo es Podcasts gibt, sowie samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr im Programm vom Deutschlandfunk Kultur. Ich bin Susanne Burg. Tschüss.